Es ist endlich soweit. Die Bully Boys gehen international. Wir haben es geschafft. Wir haben uns für das internationale Geschäft qualifiziert. Nein, natürlich was am Rande. Die Bundesliga macht Pause. Die deutsche Mannschaft hat 3 Spiele. Und das ist das Hauptthema der heutigen Folge. Und da ich nicht monologisieren möchte und das Ganze nicht alleine durchschauen möchte, habe ich natürlich auch wieder Marvin an meiner Seite. Grüße!
Ja, auch von mir einen schönen guten Tag und Grüße zurück. Aber so ein Monolog hätte eigentlich auch mal was, oder? Also, ich weiß gar nicht, ob es einen Podcast gibt, wo jemand alleine einfach Sachen erzählt oder so. Oder so. Weiß ich nicht, hätte vielleicht auch
Also dann würde ich mir noch einen Ticken
was.
dümmer vorkommen, als so in diesen ganzen Online-Konferenzen, wenn du da was sagst und du siehst dann den anderen zwar, aber du weißt nicht, ob dir da überhaupt wer zuhört. Weil das finde ich schon, so
Ja.
alleine finde ich schon ein bisschen krass. Aber könnte man ja mal austesten, wie lange man es durchhält. Einfach mal so
Ja.
10 Minuten drüber reden.
Hätte eventuell, also im wahrsten Sinne des Wortes, dann ein Alleinstellungsmerkmal,
Boah, das ist korrekt. Das
ja.
ist auf jeden Fall so korrekt. Wie war's
Also.
Wochenende ohne Bundesliga?
ungewohnt, auf jeden Fall. Also, ja. Brauche ich jetzt nicht so oft eigentlich. Fand das eigentlich schon ganz schön, dass man im Grunde jede Woche oder noch unter der Woche immer schön Fußball sehen konnte. Ja, auch im Januar fand ich das sehr angenehm tatsächlich. Könnte man sich dran gewöhnen, aber natürlich, ich glaube, als Spieler hätte man auch ganz gerne mal eine Woche frei, ja. Deswegen. Also.
Aber das Gute ist ja, dass die Vorfreude auf den nächsten Spieltag jetzt umso größer ist. Und wie wir wahrscheinlich nachher am Ende der Folge auch nochmal durchsprechen werden, gibt es ja einiges am Wochenende, was hochinteressant sein wird.
Das stimmt, ja.
Aber vorher würde ich doch das interessant aufgreifen, denn es gab noch eine News unter der Woche, die die Bundesliga betrifft, die, um das mal vorwegzunehmen, von dir ja quasi schon so im Privaten vorhergesagt wurde, letztes Wochenende nämlich schon.
Das stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast auch gesagt habe.
Also auf jeden Fall
Die
hast du es mir den
weiß es
Abend
nicht.
vorher noch geschrieben. Das weiß ich. Ob du es dann nochmal gesagt hast, weiß ich gar nicht.
Und zwar geht es darum, wie fest denn eigentlich der Stuhl von Peter Bosz beim Bayern 04 Leverkusen ist und wie sich herausgestellt hat, war der Stuhl relativ locker. ich meine, es müsste am Montag passiert sein. Stimmt mir da? Ja, doch, ich glaube. Ja, oder am Dienstag.
Also, ich habe mir
Auf jeden
Dienstag
Fall.
aufgeschrieben, auf jeden Fall am Anfang der Woche.
Genau. Leverkusen haben sich von ihrem Trainer Peter Bosz getrennt. Und haben auch direkt den Nachfolger benannt, und zwar ist dieser Hannes Wolf, der jetzt, glaube Stand jetzt erstmal zumindest bis zum Ende der Saison übernehmen soll. Und ja, ich glaube, sein Job vorher oder momentan war er beim DFB als U18-Trainer. Ja, bin gespannt. Ich glaube, eigentlich hat er ja sonst immer solide Arbeit geleistet. Und noch eine interessante Personal ist ja der Co-Trainer, den er mitbringt oder der ihn quasi zur Seite gestellt wird. Und zwar ist es Peter Hermann, der, glaube ich, vor einigen Jahren schon mal längere Zeit bei Bayern 04 war. Das ist, glaube ich, auch eine interessante Personalie da auf der Co-Trainer-Position. Deswegen mal gucken, ob die Leverkusener sich aus ihrer momentanen Krise da rausarbeiten können.
Ja, dazu hätte ich noch ein bisschen was zur momentanen Krise.
Ja.
ist ja schon erstaunlich, dass man im DFB-Pokal raus ist gegen Essen. Dann in der Euroleague gegen Bern, wo man ja eigentlich in beiden Partien, beziehungsweise in beiden Aufeinandertreffen als der Favorit ins Spiel gegangen ist.
Ja.
Und dann hat man tatsächlich auch in den letzten 6 Bundesligaspielen 3 verloren. Unter anderem gegen Hertha, Bielefeld und Freiburg, also eher
Okay.
das Ende der Tabelle. Dann zwei
Ja.
Unentschieden gespielt, natürlich auch gegen die Fußballmächte aus Augsburg und Mainz, die ja auch eher um die Existenz mittlerweile spielen. Und man hat immerhin gegen Gladbach gewonnen, aber die Form von Borussia Mönchengladbach war ja in letzter Zeit auch eher nicht vorhanden. Dementsprechend ja, war es auf jeden Fall überfällig, will ich meinen. Also ich meine, du hast es ja schon angesprochen letzte Woche und man hat es dann auch intern so gesehen, dass man die Arbeit nicht mehr weiterführen kann mit Peter Bosz und somit ja, mal ein bisschen frische Luft an der Seitenlinie braucht. im Kampf. Es geht ja um die Euroleague. Unter anderem für Leverkusen.
Das stimmt. Und ich glaube, man muss eigentlich noch sagen, also sie haben ja tatsächlich am 11. und 12. Spieltag waren sie ja Tabellenführer. Also quasi kam dieser, wirklich, ist ja ein Einbruch gewesen, der da mitten in der Saison irgendwie stattgefunden hat. Das ist irgendwie auch ganz schwierig zu erklären irgendwie, ja, weil sie wirklich stark in die Saison gekommen sind, ja. In der Bundesliga waren sie ganz oben lange Zeit mit dabei. Also es ist ja auch schwierig zu erklären irgendwie.
Man könnte vielleicht meinen, dass es an den Verletzungen liegt, also beide Benders. Jetzt Radetzky in letzter Zeit. Ja, und wenn dann noch die leichte Formschwäche von manchen Leistungsträgern dazukommt, ist man leider als Trainer der Verantwortliche, der dann ja das hinnehmen muss, dass es dann wohl nicht mehr weitergeht für ihn.
Ja.
Naja, bleibt abzuwarten. Am Wochenende, um das schon mal vorwegzunehmen, geht es zu Hause gegen Schalke 04. Also da ist die Fallhöhe für Leverkusen auch nochmal ganz schön hoch. Und da muss Hannes Wolf zum Einstand, muss er gewinnen. Und ja, ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall schon mal für mich ein Hinguckerspiel am Samstag. Das ist die Leverkusener, was die Leverkusener so fabrizieren.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, würde ich sagen, machen wir mal Schluss mit der Bundesliga für die nächsten, ja, 40, 50 Minuten und kümmern uns mal um die Länderspiele. Die deutsche Nationalmannschaft hat die WM-Qualifikation angetreten in einer, wie letzte Woche schon angesprochen, relativ leichten Gruppe, will ich meinen, so von der Papierform her. Und man hat am Donnerstag zu Hause in Duisburg gegen Island 3-0 gewonnen. Und ich würde sagen, souveräner Start für die Löw-Mannschaft.
Ja, fand ich eigentlich auch so, weil ich glaube auch ganz wichtig, dass man wirklich früh in Führung gegangen ist auch. Das war dann wirklich auch ein bisschen irgendwie so ein Knotenlöser wahrscheinlich. Denn oftmals in der Vergangenheit hat man auch in solchen Spielen irgendwie 50 Torschüsse gefühlt und macht dann gerade mal ein 1-0 oder so. Deswegen glaube ich ganz wichtig, dass man früh in Führung geht und dann auch schnell nachlegt und dann war es eigentlich für lange Zeit das Spiel gelaufen tatsächlich. Da war dann, glaube ich, auf der isländischen Seite nicht mehr viel zu holen.
Ja, für mich schon ein bisschen überraschend, dass man da 3-0 gewinnt. Also Island war ja so 2018 bei der Europameisterschaft, naja, bei der Weltmeisterschaft, so die Überraschungsmannschaft. Und da dachte ich eigentlich, dass da jetzt ein bisschen mehr kommt. Und dass die Isländer jetzt der stärkste Gegner in der Gruppe ist.
Ja, ich glaube, das hatten wir glaube ich, auch sogar angesprochen. Und du hast, glaube ich, gesagt, dass in der Gruppe eigentlich Island so der größte Stolperstein sein dürfte.
Ja. Ja, rückblickend gesehen war es nicht die beste Aussage meinerseits, die wir zumindest im Hinspiel gesehen haben. Es gibt ja noch ein Rückspiel. Vielleicht zeigen die Isländer da ein bisschen mehr Gegenwehr. Aber solider Start auf jeden Fall für Jogis Jungs. Du hast es angesprochen, ich muss die Überleitung einfach nehmen. 50 Schüsse produzieren und gerade mal ein 1-0 machen, das passt zum zweiten Spiel gegen Rumänien. Da war es dann so, man hat ja gerade so 1-0 gewonnen. Im Endeffekt muss man sagen, gerade so, weil man hat sich sehr viele Chancen rausgespielt. Aber so das Flügelspiel hat mir ein bisschen gefehlt. Also da war man oft in Überzahl, was nicht ausgespielt, also ausgenutzt wurde tatsächlich. Und dann die Chancenverwertung war ja sehr, sehr ausbaufähig. Und dann im Endeffekt hat man dann auch Glück, dass man in den letzten 2 Minuten nicht noch ein Ding kassiert. Aber man hat gewonnen, das ist das, was zählt. Fragt bei der WM dann später keiner mehr, wie man das zweite Spiel gemacht hat. Also von daher...
Ja. Hat aber auch der rumänische Keeper hat aber auch ordentlich was rausgeholt. Hat mich so ein bisschen an Bielefelder Verhältnisse erinnert.
Ja, an Stefan Ortega.
Das quasi ein Stefan Ortega da hinten drin steht. So hat es für mich zumindest ausgesehen. Weil wirklich viele Torschüsse kamen und er hat wirklich auch manche Dinge rausgeholt, die man, finde ich, nicht unbedingt hätte halten müssen, aber ja, hat dazu beigetragen, dass es am Ende durchaus knapp war.
Vorsicht, dummer Spruch dazu, für die ganzen Fußball-Insider. Die passende Überschrift, für dieses Spiel wäre für mich gewesen, alle Wege führen nach Nizza. Also wenn man das Nizza mal ein bisschen anders schreibt, weil er wird ja so ausgesprochen. Und es wäre, ja, muss man ein bisschen drüber nachdenken und auch sehr viel Fußballfachwissen haben, weil ich wüsste jetzt nicht, dass der rumänische Keeper Nizza ausgesprochen wird. Beziehungsweise, ja, dass das überhaupt so heißt. Das wäre schon die andere Sache gewesen. Aber das so, so am Rande, ja, das wäre...
Es war auch tatsächlich erst, so wie ich es gehört habe, sein viertes oder drittes, drittes oder viertes Länderspiel. Also erst, okay, wirklich, ja, erst seit kurzem dabei vorher. Ich kann mich jetzt nicht aus dem, ich weiß es leider nicht genau, wie der vorherige Keeper hieß, aber es, ja, er ist wirklich erst seit kurzem dabei und er ist auch schon 33 Jahre alt. Das ist irgendwie ein bisschen komisch auch, wie er da mit 33 Jahren dann irgendwie nochmal in die Nationalmannschaft reinrutscht. Aber ja. Sie werden sich was dabei gedacht haben und es hat sich ja quasi schon ausgezahlt. Ja.
Man hat nur 1-0 verloren, das stimmt. Ich meine, er hieß Christian Tatarujano oder Tatarusano, ich weiß nicht, wie man ausspricht, mein Rumänisch ist jetzt nicht allzu gut. Der war auf jeden Fall mal rumänischer Torwart, ob es der Vorgänger war, weiß ich jetzt leider nicht. Aber das würde so meine Intuition jetzt sagen. Ja, siehst so aus, als ob du jetzt gerade was sagen möchtest.
Ich habe noch eine Frage zu den Länderspielen an sich, beziehungsweise zu einer Personalie, und zwar Jamal Musiala. Du hast ja schon mal angedeutet, dass er vielleicht damit geködert wurde, dass er jetzt bei diesen WM-Quali-Spielen quasi im Aufgebot ist, dass er nominiert wird. Und er wurde ja im ersten Spiel wurde er auch eingewechselt. Denkst du, vielleicht wurde er auch damit geködert, dass quasi Jogi Löw gesagt hat, hier, da kriegst du auf jeden Fall deine Einsatzminuten direkt im ersten Spiel? Oder glaubst du, dass solche Floskeln oder so ein Satz da nicht gefallen ist bei deren Verhandlungen oder bei dem Werben um Jamal Musiala für den Deutschen Fußballbund?
Also meine Meinung hat sich in letzter Zeit dahingehend nicht verändert tatsächlich. Ich sage immer noch das, was ich letzte Woche auch gesagt habe. Das ist schon, ich kann es mir schon vorstellen, dass das, dass dieser Satz so in der Art gefallen ist. Aber es waren ja dann auch nur 12 Minuten oder sagen wir 15 mit Nachspielzeit. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er in den 15 Minuten vollkommen überzeugen hätte können. Und ja, dementsprechend bin ich immer noch der Meinung, dass das nur so ein Köder war, quasi ihn für die Nationalmannschaft zu gewinnen. Und ich sehe ihn tatsächlich auch nicht im EM-Aufgebot. Aber ja, man hat ihn ja jetzt für Deutschland gewonnen und ich weiß ja gar nicht, wie es ist, wenn er nicht eingesetzt werden würde, ob er dann nochmal die Nationalmannschaft wechseln könnte.
Ah, vielleicht liegt es auch daran, wenn er jetzt quasi ein Spiel gemacht hat für die A-Nationalmannschaft, dass er dann für eine andere A-Nationalmannschaft nicht mehr spielberechtigt wäre.
Ja.
Vielleicht war das auch einfach der Hintergrund, dass man die Gefahr nehmen möchte, dass er sich vielleicht doch nochmal anders überlegt in den nächsten 2 Monaten oder so. Das kann natürlich auch sein. Ja.
Und dann nimmt man natürlich in der momentanen Situation das erste Spiel, weil es kann ja auch ganz schnell passieren, dass man sich irgendwie Corona positiv getestet wird und dementsprechend dann nicht für die Nationalmannschaft spielen kann und dann sich dann nochmal umentscheiden könnte.
Ja, vielleicht war es dann doch eher der taktische Ansatz dahinter, einfach um da auf Nummer sicher zu gehen. Kann natürlich sein.
Ein Blick in die Zukunft war es auf jeden Fall. Vielleicht sogar ein wichtiger Schritt. Mal sehen, was so in 5 bis 6 Jahren kann man da bestimmt dann noch das ein oder andere Wort über Musiala in der Nationalmannschaft verlieren. Ja, bevor wir, also die Nationalmannschaft hat ja 3 Spiele, aber über das andere Spiel können wir ja jetzt noch nicht reden, weil das ja morgen Abend erst stattfindet, meine ich, Mittwoch.
Ja.
Dementsprechend würde ich mal fragen, hast du eine To-Do-Liste, die Jogi Löw, also stell dir mal vor, du wärst Jogi Löw oder du wärst Nationaltrainer. Was würde auf deiner To-Do-Liste bis zur EM stehen? Bis zum 11.06. hast du Zeit, noch so ein paar Sachen zu ändern. Was würde da drauf so stehen?
Na, ich glaube, ein großer Punkt, ich weiß nicht, ob du vielleicht darauf sogar hinaus willst, dann ist, sich vielleicht um vermeintlich ehemalige Nationalspieler kümmern, die ein wenig umgarnen, dass sie im eventuellen Falle einer Nominierung nicht Nein sagen würden.
Okay. Ja.
Also, okay. Das würde, glaube ich, bei mir ganz oben stehen. Da ganz oben steht dann der Name Thomas Müller. Ja, ich finde, der nach gerade dieser Bundesliga-Saison bisher gehört er in die Nationalmannschaft. Und ja, da würde ich das schon mal langsam vorbereiten, dass man dann ja, keine große Überraschung kommt. Eventuell gehört auch ein Hummels oder Boateng wieder zurück. Ja, und da würde ich einfach mal gucken, dass man denen vielleicht schöne Äuglein macht, dass sie, dass sie nicht diese Chance dann ablehnen, vielleicht sogar aus, ja, weil sie vielleicht wenig zu stolz sind oder warum auch immer.
Okay, also das war komplett wertefrei, ich wollte überhaupt in gar keine Richtung, aber ich kann verstehen, dass man Thomas Müller in der momentanen Situation gerne in die Nationalmannschaft holen möchte. Ja. Ein bisschen unfair, ich habe mich ja auf die Frage dann auch ein bisschen vorbereitet. Dementsprechend habe ich mir auch schon gedacht, dass du, wenn du jetzt spontan antworten musst, eher so in die Richtung gehst. Deshalb bin ich schon ein bisschen tiefer in die Materie eingestiegen. Und dachte mir, dass man wahrscheinlich diese ein bisschen mehr variabler im Spielaufbau ist, denn das Rumänien-Spiel hat gezeigt, dass wenn Jo Kimmich in Manndeckung genommen wird, was Rumänien 90 Minuten lang gemacht hat, finde ich, wird es nach vorne hin ein bisschen holpriger. Also klar, man hat sich noch genug Chancen rausgespielt, aber mit Kimmich läuft das, finde ich, alles noch ein bisschen geschmeidiger und darf vielleicht einen Plan B finden, wenn man jetzt gegen kleinere Mannschaften spielt, die wahrscheinlich dann eher sich sowas erlauben können, weil ich meine, Frankreich, Portugal werden jetzt ihren Fußball spielen und sich jetzt nicht an Deutschland anpassen und sagen, hier, du spielst jetzt ganz schwierig gegen Kimmich, wer auch immer da gerade offensiv steht. Und das wäre der große Schluss, den ich jetzt erstmal aus diesen beiden Spielen bisher ziehen würde.
Ja.
Was hältst du davon? War auch im Gespräch so ein Bayern-Block, wieder Blockbildung wie 2014 war das, meine ich, bei der WM. Blockbildung, ist das was vielleicht gerade jetzt hilft?
Ja, man hat jetzt in den Spielen, war es glaube ich immer so ein Block aus 5 Mann von den Münchnern, die glaube ich im ersten und auch im zweiten Spiel, ich meine die Startaufstellungen waren ja beide mal identisch, die da spielen und naja klar, an sich finde ich, macht das schon durchaus Sinn, aus einer Mannschaft schon mal so einen Stamm zu haben, weil einfach die spielen jede Woche miteinander, die trainieren jeden Tag miteinander. Das macht es, glaube ich, einfacher, als 11 Spieler aus 11 verschiedenen Vereinen da zu haben. Ich glaube, das hilft schon, ja, dass man allgemein einfach so einen Block von 5, 6 Spielern aus einer Mannschaft da hat. Glaube ich, das kann durchaus helfen. Und zu der Sache mit Kimmich denke ich halt, naja, es sind schon genug Spiele. Für deinen Gündogan kann die Rolle, glaube ich, von Kimmich genauso gut ausfüllen. Oder nicht zu vergessen, Toni Kroos ist ja einer, der dann wahrscheinlich wiederkehren wird oder zurückkommen wird, wenn er wieder fit ist. Und der kann das ja auch. Deswegen ist auf jeden Fall die Möglichkeit von den Spielertypen eigentlich da, um da variabler zu werden, auf jeden Fall.
Ja, also dieses Spielermaterial ist auf jeden Fall da. Kroos, Goretzka, Gündogan, ja. Also für mich von den dreien tendenziell eher Toni Kroos, der ja noch ein bisschen zurückhängender spielt als die anderen beiden, Goretzka und Gündogan. Man sollte sich da was einfallen lassen. Ne? Ich meine, man hat ja noch Zeit, es zu ändern. Von daher, ja, ruhig das Ganze angehen. Und zur Blockbildung nochmal. Es kann ja theoretisch so ein komplettes Münchner Mittelfeld geben, wenn man sich überlegt, Goretzka, Kimmich, Doppel-6, Müller, 10, Gnabry, Sané auf den Außen. Hört sich eigentlich so an sich gar nicht so schlecht an.
Ja. Ja, von dieser Doppel-6 Kimmich-Goretzka, da hat man auch bei München gesehen, dass das wirklich gut funktioniert und die sich auch, finde ich, so von den Spielertypen oder Spielattributen wirklich gut ergänzen, ja. Ich glaube, das passt schon ganz gut.
Ja, und jetzt die nächste Frage, um dann vielleicht auch schon die Überleitung zu schaffen. Es gibt ja auf den Außenverteidigerpositionen immer noch so die Baustelle, die Frage, wer spielt rechts zum Beispiel? Links scheint es mir ja so zu sein, dass da die Wahl auf Halstenberg fällt, wenn er denn dann wieder hundertprozentig fit ist. An den letzten beiden Spielen hat, glaube ich, Emre Can hinten links verteidigt. Ginter Rüdiger in der Mitte. Und Klostermann kam über rechts. Was meinst du denn? Wer wäre die beste Wahl, so Außenverteidiger positionsmäßig?
Auf jeden Fall schwierig. Ich finde eigentlich, Klostermann hat das auf rechts eigentlich schon immer ganz ordentlich gemacht. Aber einen Namen, den, glaube ich, du auch öfter auch mit reinbringst, aber ich auch wirklich finde, dass das ein Top-Mann ist, ist Riedle Baku, der zu Wolfsburg gewechselt ist. Anfang der Saison, meine ich. Und da auch wirklich direkt Stammkraft war. Weil da spielt er ja nicht immer auf dieser rechten Abwehrposition. Da spielt er oftmals irgendwie eingerückt, irgendwie halb im Mittelfeld oder noch offensiver sogar. Ja, aber ich finde eigentlich, das ist ein Top-Mann. Und links, ja, ich weiß es gar nicht so genau. Ich fand eigentlich, dass man mit Robin Gosens, den man ja so ein bisschen noch irgendwie entdeckt hat, ja, dass man da eigentlich schon einen ganz guten Mann gefunden hatte, der es eigentlich immer ganz passabel gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt momentan verletzt ist oder ob er irgendwie einfach, weiß ich nicht, berücksichtigt worden ist jetzt bei der Nominierung. Aber den hätte ich da ganz gerne eigentlich noch öfter gesehen. Mal gucken, vielleicht der Herr Löw sich ein paar andere Spieler angucken auf der Position, keine Ahnung. Aber ich fand eigentlich, dass der in den Auftritten, die er so hatte, eigentlich ganz gut gespielt hat. Deswegen, ja, aber ich glaube, das sind auf jeden Fall zwei Positionen, wo es wirklich noch sehr unentschieden ist, also wo man wirklich noch keine, nicht genau weiß, wer die tatsächlich dann ausführen wird.
Nach der letzten Länderspielpause gehe ich mal von aus, die Idee mit Dreierkette zu spielen, erstmal beiseite geschoben. Was ich natürlich ein bisschen schade finde, weil ich bin eigentlich ein Freund von der Dreier- bzw. Fünferkette, je nachdem. Und ja, da werden natürlich von dir angesprochen Gosens und auch Baku für mich die beiden Spieler, die man außen da perfekt spielen lassen kann.
Ja,
Klostermann, Halzenberg spielen ja bei Leipzig auch ab und an in der Dreier-Fünferkette. Nur da dann in der Verteidigung direkt, also innen. Ja, also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Da kann Jogi Löw noch ein bisschen rumspielen jetzt auf seine letzten Tage. Und er wird da bestimmt, oder ich hoffe es auch, dass er da die richtige Idee hat, um dann bei der EM dann doch vielleicht nochmal so zum Abschluss was rauszuholen. Vielleicht sogar Richtung Finale, Turniersieg. Wäre alles möglich. Und abschließend, bevor wir zur U21 kommen, nochmal ein Blick voraus. Am Mittwoch geht es ja gegen Nordmazedonien. Meinst du, er lässt zum dritten Mal in Folge die gleiche Mannschaft spielen oder gibt es da denn die ersten Wechsel?
Schwierig. Ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß natürlich nicht, wie der Krankenstand so aussieht, wie er irgendwie kleine Blessuren irgendwie aus dem letzten Spiel davongetragen hat. Ich weiß, ich meine, Manuel Neuer hat gleich bekommen eine Pause. Habe ich das richtig gelesen? Das habe ich irgendwie
es ist im Gespräch, dass Ter Stegen spielt.
Ja, demnach wäre die Frage mit Nein zu beantworten. Wo der mit Aber ansonsten weiß ich ganz genau. Kann natürlich sein, dass der ein oder andere ein kleines Wehwehchen hat. Vielleicht bekommt Philipp Max auf links die Chance.
Ja, auch
links gut. Hinten was zu machen. Ich weiß, vielleicht Timo Werner von Beginn an, der letzte Mal nur eingewechselt worden ist. Ja.
Also theoretisch gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Wie es dann in der praktischen Umsetzung aussieht, sehen wir morgen Abend. Und ich habe noch eine Frage. Das gibt's gar nicht. Das fällt mir spontan noch ein. Was hältst du von den späten Wechseln? Also, ich meine, gegen Island war der früheste Wechsel in der 71. Und gegen Rumänien war es dann sogar erst in der 77.
In der 77, ja. Also gegen Rumänien kann ich es teils verstehen. Einfach weil es halt ein enges Spiel war und da finde ich es in Ordnung. Gegen Island, finde ich, kann man auch in der 60. schon mal anfangen zu wechseln. Zumal ja eigentlich fünfmal dürfte er auch, meine ich, ist ja auch möglich.
Ja.
Kann ich nicht ganz, bei Island auf jeden Fall nicht, gegen Island nicht ganz nachvollziehen.
Ja, Hauptgrund war ja, hat er nach dem Rumänien-Spiel gesagt, dass sie sich einspielen sollen, seine Mannschaft. Vielleicht jetzt gegen Rumänien kann man es verstehen, wenn man da noch spitz auf Knopf da 1-0 gerade so führt. Aber wenn du gegen Island 3-0 schon führst in der 56., dann spielst du das ja dann auch nicht mehr mit vollen 100%. Also ob das dann sowas am Einspiel noch bringt, sei mal dahingestellt. Aber ja, mal schauen. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum er dann morgen ein bisschen mehr wechseln wird. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, dann schon angesprochen, kommen wir zur U21. Sie hatten auch zwei Spiele vor der Brust. Da geht es um die Europameisterschaft. Die spielen nämlich schon das Turnier. Und bevor ich euch das Turnier mal erkläre, was denn da überhaupt Phase ist und warum man Ende März über Ostern schon die Europameisterschaft anfängt, machen wir es mal umgedreht und wir starten erst mit den deutschen Spielen, die ja. Du dir ja beide angeguckt hast.
Ja, und um das mal vorwegzunehmen, sind sie durchaus erfolgreich in die EM gestartet. Das erste Spiel war gegen Gastgeber Ungarn, welches man dann am Ende mit 13-0 gewonnen hat. Man war wirklich über weite Strecken auf jeden Fall die überlegene Mannschaft. In der ersten Halbzeit hat es offensiv noch etwas gehakt. Da haben die Ungarn das ganz gut verteidigen können. Und dann aber in der zweiten Halbzeit ist man deutlich besser aus der Pause gekommen und hat dann 3 Tore erzielt. Matchwinner für mich oder glaube auch für die meisten da draußen war Riedle Baku, der 2 Tore selber erzielt und das erste durch eine schöne Flanke vorbereitet. Und ja, sagt man, das erste Spiel mit 13-0 relativ souverän gewonnen. Die Ungarn waren offensiv eigentlich viel zu harmlos, haben kaum stattgefunden. Auf jeden Fall ein verdienter Auftaktsieg. Und am zweiten Spieltag kam es dann eigentlich zum Kracher auch in der Gruppe, und zwar gegen die Niederlande, die ja, ist ein kleines Prestigespiel auf jeden Fall, bei der U21 auch. Und das war ein sehr ausgeglichenes Match. Am Ende spricht auch das Ergebnis dafür von 1-1. Es war wirklich sehr intensiv, die Partie. Beide Mannschaften haben sich ja nichts geschenkt. Leichte Vorteile für die Niederlande, leichtes Chancenplus über das Spiel, gerade in der ersten Halbzeit oder auch die erste Hälfte von der zweiten Halbzeit, waren sie doch dann leicht die bessere Mannschaft, aber ansonsten sehr ausgeglichenes Spiel. Und die Holländer gingen in Führung durch Justin Kluivert, nachdem der junge Keeper der Deutschen, Finn Dahmen, sich einen kleinen Fauxpas geleistet hat, will ich mal sagen. Er hat leider am Ball vorbeigetreten und so war der Weg frei für Kluivert, der einschieben konnte. Ein wenig ärgerlich, dass man sich da ein bisschen eigentlich der ganz guten Arbeit so beraubt hat. Danach hinten raus nochmal besser geworden und ich fand, er hat dann durchaus ganz gute Möglichkeiten gehabt. Kunst, der Trainer der Deutschen, gut eingewechselt und so war es der eingewechselte Burkhardt, der dann auf rechts durchgebrochen war, in die Mitte spielt und dann ist es Lukas Metscher in der 84. Minute mit dem 1-1. Was ich fand, eigentlich dann ein verdientes Ergebnis und so haben die Deutschen jetzt alle Möglichkeiten vor dem dritten Spieltag, der meist heute Abend auch stattfindet.
Ja, genau.
Gegen Rumänien. Sie sind punktgleich auf Platz 1 mit den Rumänen, haben das leicht bessere Torverhältnis und 4 Punkte. Also mit dem Sieg wäre alles klar. Beim Unentschieden müsste man noch gucken, glaube ich, was die Holländer machen. Nee, dann will man eigentlich auch als Zweiter eigentlich auch sicher durch. Also ja, es sieht alles ganz gut aus auf Kurs Viertelfinale, würde ich sagen.
Ja, man hat aus Holland schon Nachrichten gehört, beziehungsweise Stefan Kunz hat Nachricht aus Holland bekommen. Denn wenn sich Deutschland und Rumänien heute 2-2 unentschieden trennen, sind die Holländer definitiv raus, egal was sie machen. Und wie es dann bei den anderen Ergebnissen aussieht, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich dann eher nicht.
1-2 ja. Unentschieden, das ist ja wahrscheinlich dann das direkte Vergleich mäßig zählt, oder?
Ja, wahrscheinlich dann irgendwie ja mit den Toren, ja.
Theoretisch wären die Punkte, wenn Holland gewinnt, die Punkte ja gleich. Wenn Holland, sagen wir, 10 Tore schießt, hätten sie das besser durchgehen. Also wahrscheinlich geht es ja dann auch schon um den direkten Vergleich der beiden Mannschaften und dann haben richtig, wahrscheinlich Deutschland und Rumänien die Nase vorn.
Ja, man hat ja Rumänien und die Niederlande haben sich auch 1-1 getrennt, kann das sein?
Da müsste ich jetzt hier nochmal nachgucken. Aber ich
sehe es schon.
Einer sogar. Ja, die haben sich auch 1-1 getrennt. Ja.
Ja, dann wäre es, wenn es ein höheres, also es geht bestimmt um den direkten Vergleich dann, und da wird ja das Ungarn-Spiel rausgenommen. Also heißt, bei einem 1-1 wird es interessant, weil dann zählt das Ungarn-Spiel mit rein, weil ja dann alle drei 1-1 haben. Ja. Und ab dann 2-2 unentschieden sind dann Deutschland und Rumänien weiter.
Ja.
Und logischerweise der Sieger ist auf jeden Fall weiter. Und je nachdem, was die Niederlande dann macht. Ja. Also sagen wir das mal so, solange Deutschland nicht verliert, kann man für die K.O.-Runde planen. Ja, und jetzt nochmal von dir angesprochen, Lukas Metscher. Ist das einer für die Nationalmannschaft? Weil er ist ja schon ein großer Stürmer, also verglichen zu den anderen Stürmern, die man jetzt im Kader hat.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein Spielertyp, den man halt so nicht hat, ja. Und ich finde, wenn man so einen Stürmer quasi bei der U21 hat, kann man, finde ich, schon drüber nachdenken, ob man ihn nicht vielleicht nominiert, dann auch für die A-Nationalmannschaft. Und hat er wirklich auch ordentlich gespielt, die letzten beiden Spiele. Ist ja auch schon seit längerem in U-Nationalmannschaften vertreten. Und ich finde gerade aus dem Grund, man hat halt keinen großen oder etwas größeren Stürmer vorne, hat man einfach nicht. Und ich finde, manchmal macht das mal schon Sinn, dass man da einen hat, der vielleicht mal einen Ball halten kann irgendwie, den man nicht immer nur lang schickt und Vollgas, sondern den man vielleicht auch mal einen hohen Ball spielen kann. Ja. Finde ich, macht schon Sinn.
Ja, also Riedle Baku, der ja schon A-Nationalmannschaft gespielt hat, und Lukas Metscher, zumindest bei uns beiden, auf der Liste für die Beförderung zur A-Nationalmannschaft. Und dann noch eine andere Frage, die betrifft das Tor der U21. Da hat man ja Damen, Ersatzkeeper von Mainz, Schubert, Ersatzkeeper von Frankfurt, und man hat Lennart Grill, der Ersatzkeeper von Leverkusen ist, aber von den dreien der einzige, der momentan spielt. Wäre es nicht schlauer gewesen, den Herrn Grill spielen zu lassen, weil er Spielpraxis hat im Vergleich zu den anderen beiden?
Ja, also ich glaube, es war auch eine kleine Überraschung, dass Rin Dahmen tatsächlich dann gespielt hat, auch im ersten Spiel dann schon. Er hat außer dem Fauxpas hat er schon ordentliche Leistung gezeigt, also da kann man jetzt eigentlich nichts gegen sagen. Aber ich hätte auch, vor allem wenn man Lennart Grill in den letzten Wochen gesehen hat bei Leverkusen, hat er da immer wirklich sehr souveräne Leistung gezeigt. Hätte es für mich auch verdient gehabt, da aufzulaufen. Ich weiß nicht, ob man jetzt während des Turniers unbedingt jetzt da wechseln muss. Ich finde, da sende ihm auch das falsche Zeichen, weil so schlecht hat Finn Damen jetzt nicht gehalten. Es war eben das eine Ding jetzt gegen die Niederlande drin, okay. Aber tatsächlich auch an seinem Geburtstag.
Ärgerlich, sehr ärgerlich.
Sehr unglücklich. Finde ich, sende das falsche Zeichen, wenn jetzt vor diesem dritten Vorrundenspiel die Torhüter-Position neu besetzt. Ich denke, er sollte jetzt das Turnier auch zu Ende spielen. Zumindest diesen Teil des Turniers, weil es ist ja, wie du uns jetzt erzählen wirst, alles hier ein bisschen aufgeteilt, was ich auch ganz komisch finde irgendwie. Aber ich glaube, auch als Spieler ist das ganz komisch, glaube ich.
Ja, also kommen wir zum Turnierplan. Denn der Turnierplan sieht vor, dass wir eine Zweiteilung haben der Europameisterschaft. Die Gruppenphase wird jetzt gespielt vom 24. August, vom 24. März bis zum 31. März, also bis morgen Abend, da sind dann die letzten Gruppenspiele. Und die ersten beiden kommen weiter, wie immer. Und dann geht es tatsächlich am 31. Mai, also genau in 2 Monaten, mit der K.O.-Phase weiter. Und dann steigt am 6. Juni das Finale in Ljubljana, Slowenien. Und im Endeffekt hat man dann eine Europameisterschaft, die über, ja, sagen wir mal, 10 Wochen geht. Und kommt natürlich durch die Corona-Pandemie und auch durch die anstehende Europameisterschaft der Herren, die ja im Sommer auch stattfindet und man deswegen auch keine Überschneidung haben möchte, weil sonst wird es zeitlich ja noch alles ein bisschen enger im Sommer, als es jetzt schon ist. Dementsprechend diese Zweiteilung, sie findet, wie du schon gesagt hast, in Ungarn und Slowenien statt. Und was ich noch persönlich interessant finde, das heißt ja U21 Europameisterschaft, aber spielberechtigt sind alle Spieler, die nach dem 01.01.1998 geboren sind. Heißt, man kann da theoretisch mit 23 Jahren noch mitspielen, obwohl man Ja, wo man quasi nicht 21 mehr ist oder drunter, sondern drüber. Das finde ich tatsächlich auch noch hochinteressant.
Aber ist da das Datum dann quasi der Stichtag, quasi wann die Quali begonnen hat, oder? Dass man quasi...
Ja, das wird es nämlich sein.
Dass man quasi, wenn man die Quali mitspielt oder mit Spielrecht für die Quali, wenn das quasi vom Datum passt, dürfte man dann auch das Turnier dann da mitspielen, obwohl man dann vielleicht schon halt 22 oder 23 ist.
Ja, das ist tatsächlich der Hauptgrund. Also man hat dann, die Quali wird ja dann jetzt nicht am 1.1. angefangen haben, aber die wird dann, gehe ich von aus, 2019 angefangen haben. Und dementsprechend sagt man halt, alle, die in 98 geboren sind oder halt jünger sind, dürfen mitspielen, weil wenn man jetzt blöderweise am 23. März 22 wird, ist man ja quasi zu alt, um bei der U21 WM mitzuspielen. Man hat die Quali gespielt, aber man darf dann das Turnier nicht mitspielen. Das ist dann ja ein bisschen ärgerlich, aber das ist der Hauptgrund, gehe ich von aus, warum man da auch potenziell mit 23 noch mitspielen darf.
Ja.
Ja, also theoretisch könnte, haben wir vorhin schon drüber diskutiert, ist jetzt auch nicht belegbar gewesen, zumindest von uns beiden nicht, aber Riedle Baku könnte theoretisch Europameister in der U21 werden und sogar bei den Herren dann mitfahren und da potenziell auch Europameister werden. Ja, mal sehen, was das wird. Und ich habe auf jeden Fall keine Fragen mehr zur Nationalmannschaft an dich. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Sehr gut, ja. Nee.
Dann lass uns doch mal auf die von uns schon zum, ja, zweimal verschoben, glaube ich, die Champions League kommen. Da stand ja auch schon vor längerer Zeit das Achtelfinale an. Und bevor es dann nächste Woche ins Viertelfinale geht, lass uns doch mal über die Achtelfinals zumindest kurz mal drüber sprechen.
Ja, es war ja tatsächlich die Hinspiele waren ja Mitte, Ende Februar tatsächlich schon. Und dann die Rückspiele dann jeweils Mitte März ungefähr. Und eine Paarung war FC Barcelona gegen Paris Saint-Germain, wo eigentlich nach dem Hinspiel, wo die Pariser mit 4-1 in Barcelona gewonnen haben, ja eigentlich schon der Drops gelutscht war. Da war eigentlich alles gegessen. Die haben, glaube ich, gefühlt viermal Barcelona ausgekontert. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber da war im Rückspiel für Barcelona nicht mehr viel zu machen. Das Rückspiel endet dann unentschieden mit 1-1. Ich weiß sogar, dass Lionel Messi, glaube ich, am Stand von 1-1, ich meine schon,
ja,
kurz vor der Halbzeitpause einen Elfmeter verschießt. Und wir dachten, na gut, wenn er einen Elfmeter reinmacht, man geht mit 2-1 aus Sicht von Barcelona in die Halbzeitpause, man braucht zwei Tore, also wäre vielleicht noch was drin gewesen. So sind die Pariser durchaus dann souverän weitergekommen. Was auch, ich finde zumindest in der Deutlichkeit, eine kleine Überraschung ist.
Ja, aber also Barca hatte tatsächlich auch die Chancen. Also nicht nur der von dir angesprochene Elfmeter, sondern auch Ousmane Dembélé hätte, wenn ich mich richtig zurückerinnere, auch 3-4 Dinger machen können. Hatte da vielleicht ein bisschen Mitleid mit seinen Landsmännern. aber ja, also ich meine, wie du schon gesagt hast, im Hinspiel war das Ding eigentlich schon durch. Barcelona schafft es nicht zweimal innerhalb von 5 Jahren, ein Hinspiel mit mindestens 3 Toren Unterschied zu drehen. Von daher, ja, war da im Hinspiel schon alles gegessen. Was man auch leider von Liverpool gegen Leipzig sagen könnte, den Liverpoolern reichen 2x10 Minuten, um Leipzig mit insgesamt 4-0 über 2 Spiele gesehen dann aus dem Achtelfinale zu schmeißen. Leider konnten die Leipziger nicht so spielen wie in der Liga. Sie hatten dann im Hinspiel zumindest zwei dicke Böcke in der Abwehr, die Liverpool eiskalt genutzt hat. Ja, und im Rückspiel haben sie es dann auch souverän runtergespielt, die Mann von Jürgen Klopp. Somit ist für Leipzig im Achtelfinale Schluss und man kann sich jetzt immerhin voll und ganz auf die Liga konzentrieren und da vielleicht die Münchner ärgern.
Ja, also ich bin am Ende... Halt 0-4, finde ich, liest sich schon deutlich. Aber ich fand halt so im Spielverlauf und gerade wie die Spiele dann auch so gelaufen sind, war es jetzt nicht so deutlich. Ja, im Hinspiel, du hast gesagt, waren es wirklich einfach zwei individuelle Fehler. Ansonsten fand ich, war das ein ausgeglichenes Duell von beiden Mannschaften. Und dann im zweiten Spiel ist es dann vor dem 1-0 der Liverpooler, köpft Sörloth den Ball an die Latte. Ja, also es war dann im Endeffekt ein bisschen irgendwie Spielglück, was gefehlt hat. Und es hätte, finde ich, durchaus enger sein können. Und ich fand, die Leistung von Leipzig war nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Ich fand, das war schon ganz gut.
Man hat ja immerhin gegen den Champions-League-Sieger des vorvergangenen Jahres, also von vor 2 Jahren, gespielt. Und so bis auf die Innenverteidigung, wo es ja momentan gerade ein bisschen dünn wird im Kader von Liverpool, war es da im Großen und Ganzen die gleiche Mannschaft, die damals die Champions League gewonnen hat. Also man braucht sich auf jeden Fall nicht ganz groß ärgern, dass man da gegen Liverpool ausgeschieden ist.
Ja. Dann die größte Überraschung, glaube ich, in diesem Champions League Achtelfinale. Der FC Porto gegen Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo und überraschenderweise haben sich die Portugiesen durchgesetzt gegen die Italiener, im Hinspiel schon mit 2-1 gewonnen und das hat dann den Grundstein gelegt, dass man weitergekommen ist, denn im Rückspiel war es wirklich eine wilde Partie, Porto ist in Führung gegangen. Dann kam der Ausgleich und da hat ein Spieler von Porto, Aremi war es, innerhalb von zweieinhalb Minuten 2 gelbe Karten gesehen. Aber auch die zweite einfach durch Ball wegschießen.
Ja, genau.
Nicht mal einen umgesetzt oder so, hat sich also gar nicht gelohnt. Und so war Porto dann im Stand von 1-1 im Rückspiel für 35 Minuten.
Ja, schon, 40 passt, ja.
In Unterzahl. Haben dann das 1-2 kassiert, dann ging das Ganze in Verlängerung. Also sie waren dann nochmal extra 30 Minuten noch mehr in Unterzahl. Aber die Turiner haben es nicht geschafft, daraus Kapital zu schlagen. Es ist dann in der 115. Spielminute macht Porto das 2-2 und damit eigentlich alles klar. Ich meine, das war sogar dann noch ein Torwartfehler von Chesney, meine ich. Ich glaube, es war so ein Freistoß einfach, den er aus so 30 Metern, den er halt irgendwie dann eigentlich schon festhält und dann kullert er irgendwie noch durch. Kurz darauf sogar nochmal das 3-2, was dann nochmal ein bisschen spannender gemacht hat, denn wäre das 4-2 gefallen, wäre Porto raus gewesen. Dazu kam es nicht und alles in allem war einfach Juventus zu schwach, gerade in diesem zweiten Spiel. Wenn du 35 Minuten in Überzahl bist und dann nochmal plus 30 Minuten, also im Endeffekt ja fast 70 Minuten in Überzahl spielst, musst du also ein Tor oder halt 2 Tore erzielen können. Oder zumindest dich ins Elfmeterschießen ja retten fast schon, kann man fast schon sagen. Ja, das wär, aber halt dann, also ja, kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Dann kam es noch zu einer lustigen oder vielleicht eher traurigen Geschichte, denn Porto, nach diesem Triumph über Juventus Turin, der durchaus, glaube ich, für den Verein aus Porto ein großer ist, auf der Pressekonferenz des portugiesischen Trainers vom FC Porto, ist er Portugiese? Weiß ich gar nicht ganz genau.
Er könnte auch Brasilianer sein. Ich glaube, ich meine, er ist Brasilianer.
Ja. Ist ja momentan alles digital, also da werden dann die Fragen per Videoschalter oder sowas gestellt. Hat dann der Führer, also der die Pressekonferenz geleitet hat, gefragt, ob sein unglücklich auszunehmen. in die Runde gefragt, ob es denn Fragen gibt an den Trainer von FC Porto zum Spiel, zum Triumph. Und da hat man gewartet. Und hat gewartet. Und irgendwie hat dann 3 Sekunden gedauert, hat er nochmal gefragt, ob irgendwelche portugiesischen Kollegen da wären, ob irgendjemand denn eine Frage an ihn hätte. Da hat man nochmal 30 Sekunden gewartet, hat man nach gefühlt 9 Sekunden gesagt, okay, das war's, vielen Dank. Vielen Dank dafür, Pressekonferenz beendet. Und dann ist der Trainer von FC Porto ganz betrüppelt, der hat den Saal verlassen und ja, es gab keine Frage an ihn, was ich dann doch etwas traurig fand. Ja, ich hätte ihm gerne eine gestellt, ja, wenn sie mich gefragt hätten, ich wäre da gewesen, irgendwas hätte ich ihn gefragt, das hätte ich gemacht, ja, aber ja.
Also normalerweise so, wie ordnet man das ein? Also immer irgendwas, was man dummerweise fragen könnte, aber nix.
Weiß nicht, wahrscheinlich, weil dann eher in der Presse halt steht, dass Juve verloren hat, anstatt dass Porto gewonnen hat. Und wahrscheinlich Andrea Pirlo, der Trainer von Juventus Turin, wurde wahrscheinlich mit Fragen gelöchert oder wäre gelöchert worden an der Stelle. Weil es einfach sich vielleicht dann die Zeitungen oder die Überschriften sich besser verkaufen lassen, anstatt wenn da steht, Trainer vom FC Porto hat gesagt, Juve, wir haben gewonnen. Ja.
Ich taufe ihn jetzt mal, er heißt Sergio Conceição, der Trainer des FC Porto. Und ich habe nachgeguckt, er ist Portugiese tatsächlich. Da.
Aha.
Hast du recht. Ja, ein bisschen traurig. Ich sage auch gerne nochmal, dass es keine Frage für Sergio Conceição gab. Ich habe den Namen geübt, deshalb will ich das jetzt auch mal ein bisschen anbringen. Vielleicht sogar einer der größten Erfolge, den er in seiner Trainerlaufbahn hatte. Da jetzt gegen Juventus Turin ist ja auch ein Name im europäischen Fußball. Um da weiterzukommen. Ja. Aber ich habe noch was Lustiges für dich auch zu dem Spiel, beziehungsweise zum Rückspiel, denn der FC Porto hat es geschafft, in einem Spiel zu gewinnen, verlieren und unentschieden zu spielen. Sie verlieren das Spiel gegen Juve, die 90 Minuten. Sie spielen über 180, beziehungsweise 210, weil Verlängerung war, Minuten gegen Juventus Turin unentschieden. Hinspiel 2-1 für sie, Rückspiel 3-2, macht 4-4. Und sie gewinnen das Ding durch die Auswärtstorregel.
Stimmt, ja.
Ist vielleicht ein bisschen hergeholt oder ein bisschen verwirrend, ja, aber ich fand, ich hab's relativ unfallfrei rübergebracht.
Ja. Muss ich jetzt nochmal nachts drüber schlafen, aber ich glaube, es stimmt, ja.
Ja, wow. Also, das schafft auch nicht jeder. Und ja, wenn man da jetzt potenziell als Fußballneuling sich mal das Spiel anguckt, aus irgendwelchen Gründen auch immer, und man sich wundert, warum Porto ja verliert, dann aber dahinter in Klammern ein Unentschieden steht, und dann am Ende sieht man nur Portugiesen, die sich freuen, außer Cristiano Ronaldo, der einzige Portugiese, der sich wahrscheinlich nicht gefreut hat. Und dann, ja, ist schon ein bisschen verwirrend, wenn man jetzt nicht so in der Materie drin ist, würde ich meinen.
Ja.
Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Können wir auch ganz schnell abhaken. City gegen Gladbach, Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach. Im Endeffekt ging es genauso aus wie Liverpool-Leipzig. Es waren 2x2-0, wobei das tendenziell eher noch schmeichelhaft war, denn City war feldüberlegen, hochüberlegen. Gladbach hatten im Hinspiel, glaube ich, eine Chance durch Thuram oder Hofmann, ich weiß gar nicht mehr, einer von den beiden. Braucht man nicht viel drüber zu reden, City hochverdient gewonnen und das hätte potenziell auch noch höher ausfallen können.
Ja, also im Grunde gleiche Ergebnisse wie bei Leipzig, nur das vom Spielverlauf, das wirklich komplett anders war. Gladbach, man muss es wirklich, glaube ich, so hart sagen, chancenlos einfach in den beiden Spielen. Ja. Dann kommen wir zu was Erfreulichem aus deutscher Sicht, und zwar Lazio Rom gegen die Münchner Bayern. Auch relativ deutlich, diesmal pro Deutschland. Die Bayern haben 4-1 in Rom gewonnen und haben damit wirklich eine super Basis geschaffen für das Rückspiel. Auch das Rückspiel damit 2-1 gewonnen und somit völlig verdient, war noch die überlegene Mannschaft in beiden Spielen, sind sie eine Runde weiter.
Ja, braucht man eigentlich auch nicht viel drüber reden. Nübel hat mal gespielt, durfte im Rückspiel ran, weil offiziell hatte Manuel Neuer eine Erkältung. Es war prädestiniert dafür, dass man Nübel im Rückspiel spielen lässt. Auch ist ja nichts Verwerfliches daran. Von daher, man hat sich durch das 4-1, also das Hinspiel war schon eine Machtdemonstration der Münchner. Die Römer haben unfassbar viel zugelassen. Einen kleinen Schönheitsfehler durch das Tor haben die Münchner zugelassen. Aber ja, im Endeffekt hochverdient. Weitergekommen. Ein bisschen mehr Spannung war dafür bei Borussia Dortmund vorhanden. Die haben gegen Sevilla gespielt und insgesamt 5-4 gewonnen. Hinspiel 3-2 gewonnen in Sevilla. Das Rückspiel zu Hause 2-2 gespielt. Da war einiges los und da war dann auch viel Spannung dabei, weil man es gab im Rückspiel, haben die Dortmunder bis kurz vor Schluss 2-1 geführt. Dann beziehungsweise sie haben sogar, glaube ich, 2-0 geführt insgesamt im Hinspiel.
Ja.
Im Rückspiel, dann hat man den Anschlusstreffer kassiert, da dachte man, ja, Sevilla, zwei Dinger noch, wird eng. Hat Dortmund einigermaßen geschafft, wegzuverteidigen, alles bis dann kurz vor Schluss. das 2-2 gefallen ist und plötzlich war es dann nochmal hochspannend und nervenaufreibend für alle Schwarz-Gelben. Aber glücklicherweise kam der Anschlusstreffer bzw. der Ausgleich zu spät und die Dortmunder haben es dann doch noch irgendwie über die Runden gebracht und ziehen somit auch aufgrund des Hinspiels, würde ich sagen, sogar verdient in die nächste Runde ein.
Ja, sie haben eigentlich ganz, ganz gute Leistung gezeigt neben beiden Spielen. Ein bisschen unnötig auch, dass man im zweiten Spiel dann wirklich sich zwei Dinger da noch fängt und dann in der letzten Minute dann nochmal zwei hohe Bälle reinsegeln lässt, in den 16er, wo er wirklich nochmal die Luft anhalten musste. Aber im Endeffekt gehen sie aus den beiden Duellen als verdienter Sieger hervor, denke ich.
Ich habe noch was dazu. Ja. Ich weiß nicht, ob du es noch so genau vor Augen hast, beziehungsweise im Kopf hast, weil es ja jetzt auch schon ein bisschen länger her ist. Es gab eine Szene für Borussia Dortmund. Sie haben sogar 3 Tore geschossen, aber das Tor wurde aufgrund von Abseits aberkannt. Aber dann hat man noch ein bisschen weiter zurückgespult und dann hat man auf Elfmeter für Dortmund entschieden. Im Übertragungswagen sitzen ja die Videoschiedsrichter in der Champions League. Also Ausgangssituation, Dortmund macht ein Tor, das Tor wird überprüft und man kommt zu dem Entschluss, dass es Abseits war. Aber im Vorfeld der Abseitssituation, bevor es Abseits war, wurde Erling Haaland im Strafraum gefoult. Also gefoult. Auch fragwürdig, ob man das als Foul geben muss. Dementsprechend wurde das Tor von Dortmund aberkannt und es gab Elfmeter für Dortmund, der dann wiederum wiederholt werden musste, weil Bono, der Keeper von Sevilla, mit beiden Füßen vor der Linie stand. Haaland hat ihn verschossen, deshalb wurde er wiederholt, weil sonst, wenn er drin gewesen wäre, hätte man ihn nicht wiederholt. Dementsprechend Wiederholung und wieder das Duell Erling Haaland gegen den marokkanischen Keeper. Diesmal entscheidet Erling Haaland das Ding für sich, aber in der Wiederholung sieht man auch, dass der Keeper wieder mit beiden Füßen vor der Linie stand, aber er hat sich ja keinen Vorteil verschafft, also zählt das Tor. Und ich meine, mich zu erinnern, dass zwischen Abseitstor, also zwischen dem Ballüberquerung des Abseitstores bis zum 2-0 war es dann, glaube ich, lagen 7 Minuten. Und dazwischen wurde effektiv nur der Elfmeter geschossen, also beziehungsweise zweimal der Elfmeter geschossen, was ja jetzt reine Spielzeit von 10 Sekunden ist. Dementsprechend kurios, sehr, sehr kuriose Szene, die da in Dortmund abging.
Ja, da gab es ja, glaube ich, auch noch ein paar unschöne Szenen dann dabei. Ich glaube, bei dem ersten verschossenen Elfmeter ist, glaube ich, der Keeper von Sevilla, der da ein bisschen Haaland verhöhnt. Haaland aber dann der lachende Sieger am Ende und der dann quasi im Jubel auch wieder auch ein bisschen zurennt, ihn dann quasi zurück wieder verhöhnt. Dann die Sevilla-Spieler so hinter ihm herrennen und so und ihn dann die Wäsche wollen, aber er rennt einfach weg. Ja, es war. ja.
Also ich muss sagen,
war auf jeden Fall ein bisschen Feuer drin. Ne?
Das auf jeden Fall, so ein bisschen Trash-Talk ist ja ganz okay, aber wenn man dann so, das ist ja dann, war ja schon jagdähnliche Szenen, dass ja zwei Spieler zu Haaland hergerannt sind, aber wenig Chancen hatten. Aber also, wenn ich da so im Stadion gewesen wäre, ich glaube, ich hätte die Welt einfach überhaupt nicht mehr verstanden, was da jetzt Phase ist, warum das Abseits so aberkannt wird und dann gibt es da doch noch Elfmeter und dann, ja, man sollte auf jeden Fall, jetzt hat man ja noch die Zeit, weil ja keine Fans im Stadion sind, sich überlegen, was man macht, um es für die Fans im Stadion einfacher zu machen. Ich meine, vom Fernseher zeigt man einfach die Wiederholung und gut ist, aber im Stadion, die Fans brauchen ja dann später, wenn es dann irgendwann mal wieder soweit ist, dass da Fans im Stadion sind, die brauchen ja dann auch mal so ein bisschen Input, um zu wissen, was da überhaupt auf dem Platz abgeht gerade.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. So, nächste Paarung war Atletico Madrid, FC Chelsea. Und ja, wie zu erwarten, ich habe jetzt keine genauen Zahlen dazu. Ich habe behauptet, in den beiden Duellen hatte Chelsea bestimmt locker an die 75% Ballbesitz, irgendwie sowas. Also unter Tuchel ja wirklich sehr ballbesitzorientiert. Atletico Madrid hingegen seit Jahren unter Simeone. Sie müssen nicht den Ball haben, sie können auch einfach zu 11 verteidigen. haben sie gemacht im ersten Spiel, das haben sie leider 1-0 verloren und so war es im zweiten Spiel dann so, dass Atletico ein Tor schießen musste. Sie waren aber wirklich auch da das unterlegene Team. Chelsea das zweite Spiel auch mit 2-0 gewonnen. Atletico in dem Spiel wirklich ganz selten auch gefährlich geworden. Chelsea auch viel den Ball gehabt, aber auch wenn sie den Ball nicht hatten, wirklich sehr ordentlich verteidigt. Da hat, glaube ich, Thomas Tuchel bisher schon einen ganz guten Job gemacht, dass er da die Defensive stabilisiert hat. Und Chelsea für mich der verdiente Sieger. Und ich finde es auch wirklich, wenn Chelsea ist, wirklich darf man nicht unterschätzen, finde ich. Unter Thomas Tuchel auch seine restlichen Champions-League-Saison.
Ja, also so von den Achtelfinals, die gespielt wurden, fand ich so auf beide Spiele gesehen, war das eher so das langweiligste Spiel, weil Chelsea hatte zwar den Ball, aber sie haben jetzt auch nicht so die ganz, ganz großen Chancen rausgespielt. Atletico, brauchen wir nicht drüber reden, hast du schon gut zusammengefasst. Hochverdienter Sieg für Chelsea, weil sie einfach dann doch den Ticken mehr gemacht haben für neutrale Zuschauer, wie gesagt, ja, langweilig. Und ja, ich bin auch der Meinung, dass man Chelsea vielleicht sogar auf dem Zettel haben muss, Richtung Finale, weil, da kommen wir ja gleich noch zu, finde ich, ist Chelsea auf der Seite, die deutlich leichter ist, jetzt so Viertelfinale und Halbfinalmäßig. Die Top-Favoriten, also zumindest meine Top-Favoriten auf den Titel, sind alle in der anderen Hälfte. Und dementsprechend muss man Chelsea ja doch dann schon auf der Rechnung haben, auch wenn sie jetzt nicht der Top-Favorit sind. Ganz klar, Chelsea gehört für mich auf jeden Fall dazu, zumindest ins Finale zu kommen. Ja, würde ich sagen, runden wir das Achtelfinale ab. Wenn ich nichts übersehen habe, müsste jetzt noch Real Madrid gegen Atlanta Bergamo kommen.
Ja.
Das Hinspiel war auch eins der langweiligeren Sorte. Aufreger gab es nach 20 Minuten, hat Schiri Tobias Stieler, war es, meine ich, also auf jeden Fall ein deutscher Schiri, ein Spieler von Bergamo mit Rot wegen Notbremse vom Platz gestellt. Dementsprechend dachte man da schon, dass das Ding durch ist und Real da jetzt den Grundstein legt. 2-3-0 gewinnt in Überzahl in Bergamo. Man hat dann gerade so mit Glück 1-0 gewonnen. War es dann kurz vor Schluss der Linksverteidiger Mondi, der das Tor gemacht hat. Und ja, im Rückspiel in Madrid war es dann so, dass Bergamo das Tor schießen musste. Aber man war gut im Spiel. Das 1-0 war, meine ich, sah der Keeper nicht ganz so glücklich aus, der sonst vorher super gehalten hat. Ja, und im Endeffekt ist dann Karim Benzema momentan dann doch in einer zu guten Form, um ihn dann 90 Minuten, um nochmal 90 Minuten kalt zu stellen. Dementsprechend, die Überraschung war da, Potenzial war da für die Überraschung, aber Real hat es geschafft, diese abzuwenden.
Ja, aber fand ich jetzt nicht unbedingt einen äußerst souveränen Auftritt der Madrilenen. Also, finde, die sind in dieser Saison auf jeden Fall schlagbar und gerade auch in dem ersten Spiel in Überzahl wirklich über die meiste Zeit des Spiels dann mit einem 1-0 und überlegt sich, dass das Spiel da 0-0 ausgeht und dann fährt Bergamo mit ganz anderen Vorzeichen nach Madrid. Dann sehe ich da größere Chancen für die Italiener. So hat sich Madrid durchgesetzt, im Endeffekt natürlich verdient, aber nicht ganz so souverän, wie man es vielleicht hätte erwarten können.
Ja, um jetzt das Achtelfinale nur noch mal schnell zusammenzufassen, bevor wir vorausblicken. Für mich Porto die Überraschung, sonst in den anderen 7 Spielen. Bei Dortmund Sevilla war es für mich ausgeglichen, da gab es jetzt keinen Favoriten. Sonst war für mich eigentlich... ja, hat sich der Favorit irgendwie immer durchgesetzt.
Ja.
Dann lass uns doch mal vorausschauen, denn nächste Woche geht es ja schon weiter mit der Champions League.
Das stimmt. Viertelfinale. Nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, die Hinspiele. Und zwar eine Paarung dabei ist Real Madrid gegen den FC Liverpool. Ja, ich hatte es eben schon gesagt, Madrid finde ich auf jeden Fall schlagbar. Liverpool eigentlich auch, finde ich, diese Saison. Deswegen, das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Duell, schwierig zu sagen, wer da als Gewinner hervorgehen wird. Hat für mich auf jeden Fall keinen klaren Favoriten und ich kann auch jetzt so, finde ich, würde ich mich nicht festlegen wollen, wer da als Sieger hervorgeht.
Ja, auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe, aber für mich jetzt nicht auf einer sehr, sehr hohen Augenhöhe, weil beide momentan eher nicht an die vergangenen Jahre anknüpfen können, leistungstechnisch. Aber natürlich, man weiß, in der Champions League ist, ja, die Champions League hat auch ihre eigenen Gesetze wie der Pokal. Und wenn die Hymne dann läuft, da sind vielleicht manche Spieler auch noch ein bisschen mehr motiviert als vor leeren Rängen in der heimischen Liga. Aber ja, ich kann mich da jetzt auch nicht festlegen und sagen, wer da jetzt weiterkommt. Anders sieht es bei dem anderen Spiel nächste Woche Dienstag aus, denn da trifft Manchester City auf Borussia Dortmund. Und das ist für mich, also es hätte für mich nicht dümmer laufen können für Dortmund. City schon für mich schon Top-Favorit ins Finale zu kommen mit den momentanen Leistungen. Und ja, das wird sehr, sehr schwer für Dortmund. Im Endeffekt vorne eins mehr zu schießen, als man hinten fängt, weil ich glaube, anders kann die Devise für Dortmund nicht lauten.
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, da müssten sie schon wirklich zweimal Top-Leistung abliefern und City schwächeln, ein bisschen Spielglück noch dabei, dann ist was drin, aber ansonsten unter normalen Umständen glaube ich auch, dass City da in der momentanen Verfassung gewinnen wird. Interessant hätte ich Dortmund-Liverpool gefunden. Ja. Auch aus Trainersicht, aber so, ich glaube, dass Man City da auch als Sieger hervorgehen wird, tatsächlich. Dann am Mittwoch kommt es zum Vorjahresfinale. Bayern München hat Paris Saint-Germain gezogen, oder Paris Saint-Germain die Bayern, andersrum, ich weiß es nicht ganz genau. Ja, das ist für mich, finde ich, völlig offen, wie auch im Finale letztes Jahr. Kann, denke ich, in den beiden Spielen alles passieren. Ja. Also kann ich mir vorstellen, dass viele Tore fallen. Ich finde, die Pariser unter Pochettino machen echt einen guten Eindruck. Ja, kann alles passieren, denke ich.
Also das ganz klar Topspiel des Viertelfinals. Auch Ausgang sehr offen. Beides alles möglich. Ich freue mich drauf, dass man das sich jetzt über 180 Minuten angucken darf und nicht wie letztes Jahr nur 90 Minuten hatte, aber es könnte hochinteressant werden, unbedingt verglichen zu dem anderen Spiel, was wir am Mittwoch noch haben, denn da spielt der FC Porto gegen Chelsea London und ja, ist jetzt so namenstechnisch her nicht so das klamouröseste Duell, wenn man jetzt mal die jüngere Vergangenheit sich anguckt. Aber wenn man Chelsea unter Tuchel ein bisschen verfolgt, sind sie für mich der klare Favorit in Porto, auch wenn Porto Juve rausgehauen hat und auch nicht schlecht spielt mit Trainer Sergio Conceição. Aber ich glaube, im Endeffekt wird Chelsea sich da nicht blamieren. Also ich weiß nicht, ob man sich im Champions League Viertelfinale generell noch blamieren kann, aber sie werden die Überraschung abwenden und da weiterkommt.
Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Ich sehe da FC Porto nicht in der Lage, über zwei Spiele da die bessere Mannschaft zu sein. Deswegen denke ich auch, dass Chelsea weiterkommen wird. Aber im Falle dessen, dass Porto weiterkommt, hoffe ich natürlich, dass der Trainer vom FC Porto, du kennst seinen Namen.
Ja, ich kenne seinen Namen sehr gut. Ich kenne seinen Namen.
Mal eine Frage gestellt bekommen bei der Pressekonferenz. Das wünsche ich mir. Ja.
Solltest dich ja schon mal vielleicht mal eine Mail hinschreiben, dass du gerne als freier Mitarbeiter für uns vielleicht den O-Ton von Herr Conceição besorgen könntest. Wäre gar nicht so schlecht.
Ja, wenn keiner eine Frage hat, ich stelle ihm eine.
Du stellst ihm eine. So, das ist meine Ansage. Kommen wir noch schnell zum Halbfinale, möglich. Wie schon angedeutet, die Seite von Chelsea ist eher die ruhigere. Natürlich ist sie auch nicht ohne, aber im Halbfinale trifft der Sieger von Real Madrid und FC Liverpool auf den Sieger der Partie Porto gegen Chelsea. Und logischerweise dann auf der anderen Seite haben wir Manchester City, der Sieger aus Manchester City, Borussia Dortmund, trifft auf den Sieger vom Duell FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain.
Ja, also es kann könnte ein deutsches Halbfinale geben. Auf keinen Fall ein deutsches Finale. Aber ja, ein deutsches Halbfinale hätte eigentlich auch was. Ne?
Wäre auch nicht schlecht. Ja? Ja. Jetzt noch die entscheidende Frage. Von den 8 Mannschaften, wer macht's?
Ich denke, Manchester City macht's.
Okay. Okay. Bei mir ist der sind die Favoriten auch alle in der City-Gruppe, also City, Bayern, Paris. Und ich glaube, boah, ich kann nicht auch City sagen, das geht nicht. Ich glaube, der Sieger aus der Partie München-Paris wird es und das lege ich mich jetzt auf Paris fest. Aber ich würde nur noch mal gerne unterstreichen, dass ich sage, der Sieger aus der Partie München-Paris. Aber, okay. Ja, also City und Paris bei uns in der Auswahl. Und ja, ich würde sagen, beenden wir unseren internationalen Talk und kommen zum Kerngeschäft zurück. Nämlich ja. Die Bundesliga steht mal wieder an. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich auf Ostersamstag, denn da steht ja so einiges an.
Das stimmt, ja. Dadurch, dass ja Freitag kein Spiel ist, rutscht natürlich eins mehr in auf den Samstag. Findet dann mal wieder Samstag um 20.30 Uhr statt. Also der Samstag ist picke-packe voll. Und dann würde ich sagen, tippen wir mal eine Runde, oder?
Ja, sehr gerne.
Dann fange ich hier mal oben an. Hier steht bei mir Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt ganz oben. Bietet einiges. Frankfurt auf Platz 4, da wo die Dortmunder zumindest mal hinwollen, haben aber noch 4 Punkte Rückstand und sind auf Platz 5. Heißt, ein Sieg muss eigentlich schon fast sein. Ja. ich tue mich schwer. Ja. Ich denke, bleibt von den Verhältnissen zwischen den beiden Mannschaften alles wie vorher. Sie spielen unentschieden.
Ui, ja, also ich weiß jetzt nicht, wie genau du mich gerade verfolgt hast, aber ich tue mich auch unfassbar schwer. Es kann alles passieren. Das Duell Silva gegen Haaland, das ist eigentlich quasi nur die Frage, wer macht mehr Tore von den beiden? Ja, boah, es hat wirklich Topspielcharakter. Aber ich befürchte, dass die Dortmunder um Erling Haaland das Ding zu Hause gewinnen werden. Ich tippe auf einen Sieg der Dortmunder.
Okay.
Dann mache ich weiter. Bei mir oben auf der Liste steht das von uns eben schon angesprochene Duell zwischen Leverkusen und Schalke 04. Neutrainer Hannes Wolf gegen Schalke. Fällt mir da jetzt nicht ein, wie ich das beschreiben kann.
Fast schon eine Trainerlegende auf Schalke. Er ist ja jetzt wirklich schon lange dabei.
Ah, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Hab ich vielleicht auch noch einen Schmankerl für nächste Woche vorbereitet. Jetzt zu diesem Satz. So ein Trainerlegende Gramotzis bei Schalke, der jetzt seit 3 Wochen da ist. Da bringe ich nächste Woche was Schönes mit. Dazu verspreche ich dir jetzt hier offen.
Okay.
Zurück zum Spiel. Ich glaube, das wird Leverkusen machen. Sie wenden den Trend. Ja, ist richtig. Und sie gewinnen zu Hause.
Ja. Denke ich auch. Die Gladbacher haben das ja schon geschafft, gegen Schalke da ein bisschen wieder was gut zu machen, und das werden die Leverkusen auch schaffen am Samstag. So, Wolfsburg gegen den ersten FC Köln ist für mich eigentlich eine klare Sache. Der VfL Wolfsburg wird das Spiel gewinnen.
Ja, kann ich jetzt nichts anderes sagen. Wolfsburg wird gewinnen, da ja ihre Leistungsträger Maxi Arnold und Wout Weghorst eine Woche Urlaub hatten. nicht zur Länderspielpause abbestellt wurden. Deshalb denke ich auch, die Wolfsburger gewinnen und setzen sich da oben weiter fest. Dann mache ich mal weiter mit dem hochspannenden Duell zwischen Mainz und Bielefeld. Der 15. empfängt den 17. Da kann es punktetechnisch da unten wird sehr, sehr spannend zwischen den beiden. Ich glaube aber, aufgrund der Leistung vor der Nationalmannschaftspause, vor der Länderspielpause, dass die Mainzer zu Hause gewinnen werden.
Ja, ich denke auch. Ich finde, momentan sind sie das stärkere Team und sie werden das Spiel gewinnen. FC Augsburg zu Hause gegen TSG Hoffenheim. Ich tippe auf ein Unentschieden.
Unentschieden zwischen Augsburg und Hoffenheim. Ich schwanke auch zwischen Unentschieden und einem Auswärtssieg. Und da du das Unentschieden genommen hast, tippe ich auf einen Auswärtssieg der Hoffenheimer.
Okay.
Ja, es ist soweit. Das Topspiel steht an. Leipzig gegen FC Bayern. Die Münchner mit einem angeschlagenen Robert Lewandowski, wo noch nicht feststeht, ob er spielen kann und wie fit er dann am Samstagabend tatsächlich ist. Ich erwarte da schon einiges. Das Hinspiel war ja auch ziemlich verrückt in München. Und ich glaube tatsächlich, es wird spannender. Die Leipziger gewinnen zu Hause gegen Bayern.
Jetzt mache ich es umgekehrt. Ich hatte auch überlegt, Unentschieden oder Sieg Leipzig. Jetzt hast du den Sieg Leipzig genommen, deswegen nehme ich das Unentschieden.
Okay, es tippt keiner auf München. Das wollte ich nur mal so sagen. Ist ja, es kommt sehr, sehr selten vor, glaube ich.
Das stimmt. Samstag 20.30 Uhr jetzt angedeutet, Borussia Mönchengladbach zu Hause gegen SC Freiburg. Ich denke, dass die Gladbacher gewinnen werden. Borussia Mönchengladbach gewinnt gegen SC Freiburg.
Ich glaube tatsächlich, dass die Freiburger in Gladbach gewinnen werden. Auswärtssieg für Freiburg am späten Samstagabend.
Okay.
Kommen wir zum Sonntag. Da geht es auch genauso weiter, wie es aufgehört hat. Ziemlich auf Augenhöhe. Stuttgart gegen Bremen, das Frühspiel, Sonntag 15:30 Uhr. Boah, weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Silas fehlt. Er hat sich ja das Kreuzband gerissen im Spiel gegen die Bayern. Aber ich glaube, die Stuttgarter gewinnen zu Hause. Stuttgart gewinnt.
Ja, das unterstreiche ich so. Wird, glaube ich, kein einfaches Spiel, aber ich denke, im Endeffekt gewinnt der VfB. Sonntagabend, Berliner Stadtderby, SFC Union gegen die Hertha. Ich tippe auf die Hertha, tatsächlich. Ob der Sieg gegen Leverkusen im letzten Spiel hat Schwung gebracht und den werden sie mitnehmen und sie brauchen die Punkte. Ich glaube, die holen sie gegen die Unioner.
Ich glaube auch, also es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Hertha wird punkten, aber da wir ja vor längerer Zeit gehört haben, dass das wahrscheinlichste Ergebnis, beziehungsweise das Ergebnis, was am öftesten fällt, ein Unentschieden ist, und ich bisher kein Unentschieden getippt habe, wird es Zeit. Dementsprechend trennen sich die beiden zumindest auf dem Platz schiedlich, friedlich, unentschieden.
Okay, wunderbar. Dann haben wir ja, glaube ich, ein paar Spiele auf jeden Fall unterschiedlich getippt.
2, 3, 4, 5 sogar. Stuttgart, okay. Mainz, Wolfsburg und Leverkusen nicht.
Da ist auf jeden Fall ordentlich was drin.
Ja, du kannst in Führung gehen.
Kann ich ja, dir auf jeden oder Fall sagen. Du die weiter ausbauen.
So sieht's aus.
So sieht's aus. Alles ist möglich. Dann würde ich sagen, haben wir doch diesen Bundesliga-freies Wochenende recht gut hinter uns gebracht und hören uns dann nächste Woche wieder dann natürlich mit Bundesliga-Partien im Gepäck. Und würde ich sagen, bis dann. Eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.